Herzlich willkommen zum Podcast Der Weg der Stoa, einem Dialograum für diese antike Lebensphilosophie. Der Podcast versucht, die Stoa über ihre Texte greifbar zu machen, sie ausgehend von diesen zu ergründen und last but not least, ihr aus moderner Perspektive näher zu kommen. Mein Name ist Alexander Zock und ich bin dein Host in diesem Podcast. Alle wichtigen Informationen rund um diesen Podcast sowie einen begleitenden Blog findest du auf der Webseite www.weg-der-stoa.de. Episode 17. Die Geschichte der Stoa Teil 2. Ein kurzer Überblick über die Stoa. Hallo und herzlich willkommen auf dem Weg der Stoa. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich möchte heute in der Folge nochmal etwas über die Geschichte der Stoa erzählen. Wir haben ja vor längerer Zeit schon mal in einer Episode, die Geschichte der Stoa Teil 1, über die Stoa vor der Stoa gesprochen und hatten uns hier einen Überblick darüber verschafft, was im Vorfeld der Stoa in der Philosophie im antiken Griechenland passiert ist. Ich möchte jetzt in dieser Folge einen kleinen Überblick darüber geben, was dann in der Stoa selber passiert ist. Und wir werden diesen Überblick dann später in weiteren Folgen nochmal ergänzen mit einzelnen Episoden zu den Oberhäuptern der stoischen Schule. Aber für heute wollen wir uns erstmal einen Überblick verschaffen und dann steigen wir doch auch gleich ein. Die Stoa wurde als philosophische Bewegung durch Zenon von Kition gegründet. Sie entwickelte sich aus ihren griechischen Anfängen in Athen im Laufe der Zeit durch ihre Übernahme in die römische Kultur zeitweise zur dominierenden Lebensphilosophie des römisch-griechischen Altertums. Sie war insbesondere in der Oberschicht des Römischen Reiches bis zum Ende des 2. Jahrhunderts nach Christus weit verbreitet und fand in der Herrschaft von Marc Aurel, dem Philosophenkaiser, 121 bis 180 nach Christus, einem bekennenden Stoiker ihren Höhepunkt. In der Nachfolge Marc Aurels wurde sie langsam, aber unaufhaltsam vom aufkommenden Christentum verdrängt und verlor schließlich ab dem 3. Jahrhundert nach Christus jede gesellschaftliche Bedeutung als eigenständige Schule. Zeitlich unterteilt man die antike Stoa in drei Phasen. Die alte oder frühe griechische Stoa, repräsentiert vorwiegend durch die drei ersten Schulüberhaupter Zenon von Kition, Kleanthes von Assos und vor allem Chrysippos von Soloi. Die mittlere Stoa, repräsentiert durch Panaitios von Rhodos und Posidonius, sowie die späte römische Stoa, repräsentiert durch Seneca den Jüngeren, Musonius Rufus und Epiktet und eben auch Marc Aurel. Umfangreiche Überlieferungen in Form von ganzen Schriften liegen uns heute im Wesentlichen nur noch aus der späten Stoa vor. Von der frühen und mittleren Stoa besitzen wir leider nur noch Fragmente, welche oft nur als Zitate in den Werken anderer Autoren auffindbar sind. Die Stoa blieb trotz dieser Quellenlage und ihres Verschwindens als Schule in der Geistesgeschichte des Westens aber sehr einflussreich. Hierbei sind vor allem Autoren wie Seneca der Jüngere, Epiktet und Marc Aurel bedeutsam. Neben diesen stoischen Autoren hat vor allem aber auch Marcus Tullius Cicero durch die prominente Behandlung der stoischen Philosophie in seinen Werken zur Verbreitung der stoischen Ideen in der Antike sowie im Mittelalter und der Neuzeit beigetragen. Weitere wichtige Quellen sind antike Sammlungen philosophischer Schriften, wie die von Diogenes Laertius aus dem 3. Jahrhundert nach Christus sowie Johannes Stobaios aus dem 5. Jahrhundert nach Christus. Eine kurze Blütezeit, auch Neustoizismus oder Neostoizismus genannt, erlebte die Stoa im 16. Jahrhundert durch Autoren wie Justus Lipsius und Michel de Montaigne, welche in ihren Schriften starke Bezüge zur Stoa herstellten. Doch kommen wir zurück zum Anfang der Stoa und ihrem Gründer Zenon von Kition, im Folgenden einfach Zenon genannt. Zenon stammte aus Zypern und war Sohn eines Handelskaufmanns, welcher ihm schon in jungen Jahren philosophische Schriften aus Athen mit nach Hause brachte. Er selbst kam um 312-311 nach Athen, um Handel zu treiben. Der Erzählung nach erlitt er aber auf der Reise Schiffbruch und seine Waren wurden zum großen Teil vernichtet. Er blieb aber in Athen, da er dort, so die Erzählung bei Diogenes Laertius, Gefallen an der Philosophie fand. Man muss sich das geistige Klima und damit auch die philosophische Welt im Athen des ausgehenden 4. Jahrhunderts vor Christus dabei deutlich anders vorstellen als zur Zeit Sokrates. Athen selbst hatte zu dieser Zeit seine bedeutende Machtposition im griechischen Kulturraum verloren, Die Macht lag in den Händen der Generäle Alexander des Großen, welcher Griechenland und den angrenzenden Nahen und Mittleren Osten zwischen 334 v. Chr. Und seinem Tod im Jahre 323 v. Chr. Erobert hatte. Diese Umbrüche führten unter anderem zur Hellenisierung der antiken Welt, wodurch die griechische Kultur zur Leitkultur der Antike und Griechisch zur Lingua Franca wurde. Gleichzeitig öffnete sich hierdurch auch ein neuer Kulturraum von bisher noch nie dagewesener Größe, welcher von Griechenland bzw. den griechischen Kolonien im westlichen Mittelmeer bis nach Afghanistan und Indien im Osten reichte und für alle philosophischen Reflexionen sicherlich einen anderen Hintergrund bildete als der griechische Stadtstaat des 5. Jahrhunderts vor Christus. Gleichzeitig war die philosophische Welt Athens aber auch viel diverser geworden. Hier hatten sich in der Nachfolge Sokrates um seine Schüler und deren Schüler wichtige Schulen gegründet. Zu diesen gehörte die Akademie des Platon, welche 387 vor Christus vor den Toren Athens gegründet und zu dieser Zeit von Polemon von Athen geführt wurde, sowie der Peripatos von griechisch Umgang des Aristoteles, einem Schüler Platons, welcher 335 v. Chr. Gegründet und zur Zeit Zenons von Theophrastos von Erissos geführt wurde. Hinzu kam die erst 306 v. Chr. Gegründete Schule Epikurs aus Samos, welcher mit seiner Gemeinschaft in seinem berühmten Garten, griechisch Kippos, vor den Toren Athens lebte und lehrte. Zuletzt gab es auch noch die Bewegung der Kyniker, welche im Anschluss an Sokrates' Schüler Antisthenes und dessen Schüler Diogenes von Sinope über Krates von Theben in Athen wirksam war, sowie die Schule der pyrrhonischen Skepsis von Pyrrhon von Elis. Pyrrhons skeptische Haltung war nicht wirklich schulbildend, der durch ihn aber gesetzte skeptische Impuls lebte noch lange in der griechischen Philosophietradition sowie darüber hinaus fort. So entwickelte sich die akademische Schule Platons unter Arkesilaos sowie Karneades von Kyrene, das war ungefähr um 200 vor Christus, zeitweise stark in Richtung einer eigenständigen skeptischen Haltung. Man nennt das auch die akademische Skepsis. Und Pyrrhons Denken selbst wurde im ersten Jahrhundert nach Christus von Sextus Empiricus noch einmal aufgegriffen und zu einer eigenständigen Schule entwickelt. Alle diese Schulen und Bewegungen hatten ihren Platz im Athen dieser Zeit und konkurrierten sowohl um intellektuellen als auch politischen Einfluss in Athen und darüber hinaus. Als Zenon in dieser Situation in Athen eine philosophische Ausbildung erwerben wollte, stand er also vor einer Vielzahl von Möglichkeiten. Seine Wahl fiel zunächst auf die kynische Bewegung, welche zu dieser Zeit von Krates von Theben in Athen vertreten wurde. Nachfolgend hat er aber auch bei den Megarern Diodorus Kronos und Stilpon sowie dem Akademiker Polemon Vorträge besucht. Die Auseinandersetzung mit diesen Lehrern bzw. den mit ihnen verbundenen Schulen hat deutliche Spuren im Denken Zenons und nachfolgend auch der Stoa hinterlassen. So findet sich der ethische Rigorismus der Kyniker in der stoischen Fokussierung auf die Tugend als alleiniges Gut wieder. Der Kontakt mit der megarischen Schule spiegelt sich im gedanklichen Gebäude der Stoa in der starken Betonung der Logik und der Sprache wieder. Der Einfluss Polemons, eines Schülers des Xenokrates, der wiederum ein direkter Schüler Platons gewesen war, ist für die Stoa ebenfalls von großer Bedeutung gewesen, da er mit seinem Fokus auf die Praxis und den Vorrang eines tugendhaften Lebens vor theoretischer Reflexion sowie der Orientierung eines solchen an der Natur bereits einen zentralen Aspekt der stoischen Philosophie formuliert hatte. Zenon gründete seine eigene Schule um 301-300 v. Chr., nachdem er gut ein Jahrzehnt bei den obigen Lehrern studiert hatte. Über Zenons Leben wird berichtet, dass er im Alltag eher ernst war, bei Gelagen aber auch sehr ausgelassen sein konnte. Er galt als sehr anspruchslos und abgehärtet und aß gerne ungekochte Speisen. Er starb im Alter von 72 Jahren, vermeintlich an den Folgen eines kleinen Unfalls oder weil er sich zu Tode hungerte. Von Zenon sind leider keine eigenständigen Schriften vollständig überliefert, obwohl er nach Diogenes Laertius 19 Schriften verfasst hat. Aus diesen besitzen wir heute nur noch wenige Fragmente. Überdies finden sich in den Schriften anderer antiker Autoren Hinweise auf Aussagen und Meinungen von Zenon. So wissen wir, dass Zenon eine Schrift unter dem Namen Der Staat, analog zu Platons berühmten Dialog, verfasst hat, in welcher er aber noch stark kynische Einflüsse zum Ausdruck gebracht hat. Der Name der Stoa entstammt der Tatsache, dass Zenon sich mit seinen Schülern zunächst in Athen in der sogenannten bemalten Säulenhalle, der Stoa Poikile, traf und dort mit ihnen beim Diskutieren umherwandelte. Die Stoa befand sich damit räumlich im Gegensatz zu der Akademie Platons, dem Peripatos des Aristoteles sowie dem Garten des Epikur mitten in Athen und dabei auch noch in der Nähe des Zentrums. Dies war nicht nur als räumliches Faktum zu verstehen, da die Stoa die Schule in der Antike war, deren Anhänger sich am aktivsten in das Leben ihrer Gemeinschaften einbrachten. Prominente Beispiele waren Cato der Jüngere, der Gegenspieler Julius Caesars, Seneca der Jüngere, der Lehrer des römischen Kaisers Nero, oder aber eben Marc Aurel, der römische Philosophenkaiser aus dem 2. Jahrhundert nach Christus. Zenon selbst war in Athen hoch angesehen und ein aktives Mitglied der Athener Gesellschaft. Er war außerdem zum Beispiel in Kontakt mit Antigonos II., Gonatas, einem makedonischen König aus der Linie zweier Diadochen, das heißt zweier der Generäle Alexander des Großen, sowie dem bedeutenden athenischen Staatsmann Kremonides, welcher ein Schüler Zenons war. Die Stoa sah sich in der direkten Nachfolge von Sokrates und versuchte in ihrer Philosophie den Menschen dabei zu helfen, ein gelingendes Leben zu führen. Hierzu formulierte Zenon als Ziel der stoischen Philosophie das Leben in Übereinstimmung und meinte damit, dass man ein Leben in Übereinstimmung mit einem einzigen, zusammenklingenden Vernunftprinzip anstreben solle, da man ansonsten in Konflikt leben würde und nachfolgend unglücklich sein müsse. Erreicht man dieses Ziel, so wird man glücklich leben, was nach Zenon bedeutet, dass man ein Leben in einem guten Fluss, griechisch Euroia, lebt. Diesen Zustand nennen die Stoiker dann auch Eudaimonia, was oft als Glückseligkeit übersetzt wird, im engeren Sinne aus meiner Sicht aber vielleicht eher als gut von griechisch eu, begleitet oder geführt übersetzt werden sollte. Diese Übersetzung würde sich an dem Bild des inneren Daimons im Sinne einer inneren Stimme der Vernunft von Sokrates orientieren, der ihm nach eigener Aussage oft den Weg in schwierigen Situationen gewiesen hatte. Um dieses Ziel zu erreichen, formulierte die Stoa als einzig möglichen Weg den Weg der Tugend. Sie beschrieb hierbei die Tugend als das Gute im Leben des Menschen, welches es ohne Wenn und Aber anzustreben galt. Alle anderen Dinge in der Welt, wie zum Beispiel Gesundheit, Reichtum, Ruhm oder Einfluss, sind aus Sicht der Stoa zwar gegenüber Dingen wie Krankheit, Armut, Isolation oder Unbedeutsamkeit zu präferieren, sie sind aber für das Erreichen einer gelingenden und damit tugendhaften Lebensform ohne echte Bedeutung, also moralisch indifferent. Einer der Gründe für diese Sichtweise war das sokratische Argument, dass alles außer der Tugend auch für moralisch schlechte Dinge eingesetzt werden könne. Der Besitz der Tugend kommt in der Stoa nur dem stoischen Weisen zu, welcher auch aus Sicht der Stoiker sehr selten auf der Welt vorzufinden sei. Er sei nach Aussage der Stoiker seltener als der legendäre Phönix anzutreffen, welcher nach mythologischer Vorstellung nur alle 500 Jahre zu sehen sei. Der stoische Weise sei daran zu erkennen, dass er den naturgemäßen Gebrauch der äußeren Dinge, also den Gebrauch der präferierten und nicht präferierten Indifferenzien im Leben, analog zu der Forderung Sokrates zu jedem Zeitpunkt praktizieren könne. Er zeichnet sich aber vor allem auch dadurch aus, dass seine Psyche bzw. Seele tugendhaft ist, das heißt im Bild der Stoiker innere Weisheit besitzt. Die Stoiker folgen also einem Tugendverständnis, welches dem Sokrates sehr ähnlich ist. Die Tugenden, wie sie zum Beispiel als die vier Kardinaltugenden bekannt sind, sind aus Sicht der Stoiker nur vier Arten des Wissens, welches benötigt wird, um den Gebrauch der Indifferenzien in unterschiedlichen Lebenssituationen auf naturgemäße Art und Weise zu praktizieren. Um den Weg des Weisen gehen zu können, braucht es aus Sicht der Stoiker zwei Kerneinsichten. Zum einen, dass wir Menschen auf dem Weg der Tugend nur ein verlässliches Mittel zur Hand haben, und zwar unseren freien Willen. Nur diesen können wir wirklich beeinflussen und dadurch auch unsere Handlung verändern. Alles andere, selbst unsere Körper, unser Besitz und unsere Mitmenschen, obliegen nicht unserer Gestaltungsmacht, sondern können jederzeit durch Handlungen anderer Menschen oder Naturprozesse unserer Kontrolle entzogen werden. Dieses Prinzip ist auch unter dem Namen der Dichotomie der Kontrolle bekannt und wurde in seiner prominentesten Form von Epiktet, dem Stoiker aus dem 2. Jahrhundert nach Christus, in seinem berühmt gewordenen Handbuch der Moral, griechisch Enchiridion, in § 1 formuliert. Zum anderen haben die Stoiker, und damit haben sie in der Antike echtes Neuland betreten, als zweite Kerneinsicht formuliert, dass wir Menschen zwar mit dem Impuls geboren werden, uns zu erhalten, die Stoer spricht hier von der Zuneigung zu sich selbst, unsere Aufgabe auf dem Weg zur inneren Weisheit aber darin besteht, diese innere Zuneigung von uns über die uns umgebenden Menschen schrittweise auf die Gemeinschaft aller Menschen auszudehnen. Die Stoiker nannten diesen Prozess Eukeosis, von griechisch Eukeion, zu eigen machen, zum Freund machen, befreunden. Erst wenn wir dies erreicht haben, können wir dem von Zenon formulierten Anspruch eines Lebens in Übereinstimmung wirklich gerecht werden. Die Stoer hörte an dieser Stelle aber nicht auf, sondern konzipierte zur Bewältigung dieser doppelten Herausforderung zusätzlich auch noch einen Weg der Lebenskunst, welcher uns drei Disziplinen nennt, die auf dem Weg zur Weisheit von entscheidender Bedeutung sind. Dies sind die Disziplin der Zustimmung, die Disziplin des Begehrens und die Disziplin des Handelns. Diese von Epiktet in seinen Diskursen zum ersten Mal beschriebenen Disziplinen befassen sich mit dem Umgang mit uns selbst, dem Umgang mit unserer Umwelt und dem Umgang mit anderen Menschen. Die Stoiker formulierten mit diesen beiden Kerneinsichten und den beschriebenen Disziplinen die Grundpfeiler einer Entwicklungstheorie personaler Identität des Menschen. Diese beinhaltet zum einen eine einengende Bewegung, da sie uns über Selbsterkenntnis dazu bringt, auf das zu fokussieren, was uns als Menschen eigen ist, nämlich unsere Rationalität sowie ihr Gebrauch durch unseren freien Willen. Zum anderen beinhaltet sie aber auch eine weitende Bewegung, was unsere Einbettung in Gemeinschaft und den Kosmos angeht. Hier zeigt sie uns, dass unser Menschsein darin besteht, dass wir im Laufe unserer Entwicklung unser Zuneigungs- und Relevanzempfinden auf die gesamte Gemeinschaft aller Menschen ausweiten. Die Stoa entwickelte mit dieser Konzeption eine eigenständige Vorstellung von der Entwicklung einer personalen Identität, welche gleichzeitig mit einer inneren Entwicklung hin zu einem gelingenden Leben identisch war. Sie verbindet hierbei Ideen aus dem Werk Sokrates, Prüfe dich selbst und entwickle Weisheit, mit Ideen der Kyniker, nur die Tugend ist gut. Sie schließt weiterhin in einzelnen Aspekten an den Theorien Platons, seine Kosmologie, und Aristoteles, zum Beispiel der Gedanke der Eukeosis, an, entwickelte diese aber weiter und integriert sie zusammen mit weiteren Ideen anderer Schulen, Logik und Dialektik von den Megarern, zu einer systematischen Synthese. Hierbei entwickelte sie auch Vorstellungen, welche sie in Teilen ihrer Philosophie deutlich von diesen Schulen unterschieden. In Summe verbleibt aber ein umfassendes Gesamtgebäude, für welches die Stoa bereits in der Antike berühmt war. Nicht umsonst wurde sie für einen Zeitraum von fast 300 Jahren zu der dominierenden Lebensphilosophie der Antike. Soweit soll uns heute der Blick auf die Geschichte der Stoa geführt haben. Und wir werden, wie gesagt, diesen Blick in den nächsten Folgen auch immer wieder mal aufgreifen und auf die einzelnen Oberhäupter der Stoa zu sprechen kommen. Zwischendurch werden uns aber auch immer wieder andere Themen beschäftigen. Als letztes möchte ich dann aber auch noch einen kleinen Hinweis in eigener Sache geben, weil es den Weg der Stoa nämlich jetzt auch auf Instagram gibt. Ihr könnt da unter Weg der Stoa euch regelmäßig darüber informieren, ob es eine neue Folge gibt und einen kleinen Trailer zu jeder Folge hören. Und damit sage ich für heute bis bald, soweit das Schicksal es zulassen wird. Vielen Dank, dass du heute wieder ein Stück auf dem Weg der Stoa mitgegangen bist. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht und dich inspiriert, noch ein Stück weiterzugehen. Wenn du Fragen oder Anregungen zu diesem Podcast hast oder aber einfach mit mir in Kontakt treten möchtest, so kannst du dies gerne über die Webseite www.weg-der-stoa.de oder die Meetup-Gruppe desselben Namens tun. Hier findest du auch alle Texte und Shownotes zu den Folgen des Podcasts. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann hinterlasse auch gerne einen positiven Kommentar oder eine Bewertung, sodass auch andere auf den Weg der Stoa aufmerksam werden können. Auf bald, soweit es das Schicksal zulassen wird. Dein Alexander Zucker.